vor der Predigt die Bibel lese, diesmal Markus 4, Vers 1 bis 11, vom Sämann. Danach fing er wieder an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste und sich daran auf dem See niedersetzte, und das ganze Volk stand am Ufer des Sees. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Lehre sprach er zu ihnen: Hört zu, seht, es ging ein Sämann hinaus, um zu säen. Und es geschah, während er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Anderes fiel auf ein gutes Land und brachte Frucht, die zunahm und wuchs. Eins trug 30-fach, eines 60-fach und eins 100-fach. Dann sprach er zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, mit den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. So viel und jetzt zur Predigt.
Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das sage ich immer, wenn ich abends predige. Einen schönen guten Abend. Schön hier zu sein in Wächtersbach. Ich war hier beim Bezirksmissionstag im November. Und die Jakobusgemeinde hat es auf sich genommen, den Missionstag im November 22 zu übernehmen. Also ihr habt einen hohen Standard gesetzt und wir hoffen, dass wir es mindestens so gut machen können, wie ihr es gemacht habt. Ich freue mich, heute Abend bei euch zu sein und ich möchte gerne noch für die Predigt beten. Vater Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort öffnen können und dass wir aus deinem Wort lesen können und wir beten, dass du zu uns sprichst. Wir beten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Vater, wir möchten von dir lernen. Wir möchten lernen, was es heißt, in deiner Nachfolge unterwegs zu sein, als Christen, als Nachfolger von Jesu Christi. Und das beten wir in seinem Namen. Amen. Wenn man den christlichen Glauben in drei Worten zusammenfassen soll, wenn man die Beweggründe von uns als Christen in drei Worten beschreiben sollte, dann sind das vielleicht die Worte Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Apostel Paulus schreibt darüber am Ende von 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe. Dort heißt es, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die Beweggründe von uns als Christen. Darum sind wir Christ, darum treffen wir uns hier in der Gemeinde. Wegen Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn wir ein Wort weglassen würden, dann fällt sofort etwas Fundamentales weg. Wenn der Glaube wegfallen würde, haben wir nur noch Hoffnung und Liebe. Es gibt viele Menschen, die Hoffnung und Liebe haben, aber keinen Glauben. Wenn wir die Hoffnung weglassen würden, dann hätten wir den Glauben und die Liebe, aber nicht die Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte. Wenn wir die Liebe weglassen würden, hätten wir den Glauben und die Hoffnung, aber nicht die Liebe für die Menschen, die wir dienen möchten. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Es sind die Beweggründe für uns als Christen, Sie sollten in unseren Herzen geschrieben sein, diese drei Worte. Aber diese drei Worte haben noch etwas Gemeinsames. Nicht nur beschreiben sie den christlichen Glauben, auch haben alle drei Worte etwas Unsicheres in sich. Etwas von Unsicherheit steckt in allen drei Worten drin. Nehmen wir das Wort Glaube. Wir glauben in der Auferstehung Jesu Christi, aber niemand von uns war dabei. Wir glauben es. Wir glauben es, dass er wiederkommen wird, aber bis jetzt haben wir ihn noch nicht gesehen. Und doch glauben wir daran. Wenn meine Frau und ich aus dem Haus gehen und die eine fragt an den anderen, hast du die Haustür abgeschlossen? Und die andere antwortet mit, ich glaube schon. Dann geht man am besten nochmal zurück und kontrolliert man nochmal. Ich glaube schon. Das hört sich unsicher an. Aber vergisst euch nicht, es gibt Christen, die verfolgt werden, die Familie, Freunde sogar ihrem Land hinter sich lassen, aber ihren Glauben festhalten. Sie glauben an Jesus Christus. Dann das Wort Hoffnung. Auch das Wort Hoffnung hat etwas Unsicheres in sich. Wenn man wissen würde, was kommt, muss man nicht hoffen, sondern dann weiß man das. Wenn man morgen was vorhat, dann sagt man vielleicht, ich hoffe, morgen ist schönes Wetter. Das hört sich irgendwie machtlos an. Ich kann nur hoffen. Ich hoffe, es wird schönes Wetter, aber ich kann nichts dafür machen. Auch Hoffnung hat etwas Unsicheres in sich. Und dann das Wort Liebe. Man würde vielleicht denken, ach, es gibt doch nichts Schöneres als Liebe, wenn ein Ehepaar einander lieb hat oder wenn Eltern ihre Kinder lieb haben. Aber auch Liebe hat etwas Unsicheres in sich. Wenn man sich in eine Person verliebt, fragt man sich, hat die andere Person sich auch in mehr verliebt? Eine unsichere Zeit. Wenn man seine Kinder erzieht, dann liebt man sie und man hofft, dass sie zu der Person aufwachsen, die man hofft, dass sie werden. Liebe hat auch viel Unsicheres in sich. Die Worte Glaube, Hoffnung und Liebe, sie sind das Fundament unseres Glaubens. Sie fassen die Beweggründe von uns als Christen zusammen. Und trotzdem haben sie alle drei auch etwas Unsicheres in sich. Ich möchte zu dem Predigttext kommen, den wir gerade gehört haben aus Markus Kapitel 4. Wenn ihr die Gelegenheit habt, möchte ich euch ermutigen, heute Abend oder in der Woche, die vor uns liegt, Markus 4 zu lesen, das ganze Kapitel. Das ganze Kapitel geht um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist dort, wo er gelobt und gepriesen wird. Das Reich Gottes ist dort, wo Menschen zum Glauben kommen. Das Reich Gottes ist dort, wo sein Wille geschieht, wo Gott eingreift. Und wir haben ein Gleichnis gehört von einem Bauer, der Saat ausstreut. Und das Saat fährt auf vier unterschiedliche Arten vom Boden. Manche sind gar nicht fruchtbar und sie werden immer etwas fruchtbarer. Aber nur die letzte Bodenart ist so fruchtbar, dass auch auf längere Sicht da etwas wachsen kann. Und die Erklärung zu diesem Gleichnis, die Jesus gibt, ist, das Wort Gottes wird gesprochen, wird gepredigt, wird gelehrt, aber Leute nehmen es unterschiedlich auf. Manche setzen es um, manche hören es und vergessen es wieder. Es geht in dem einen Ohr rein und in dem anderen Ohr wieder raus. Was ich heute machen möchte, ist eine andere Erklärung zu diesem Gleichnis geben, was Jesus selbst getan hat. Ich glaube, meine Erklärung ist auch biblisch, aber ich überlasse es euch, das zu prüfen. Das Wort, das ausgestreut wird, das Saat, das ausgestreut wird, steht für die Gnade Gottes. Und der Bauer steht für Gott, der sein Wort ausstreut. Meine Frage ist diese: Warum streut der Bauer Saat auf Bodenarten aus, die gar nicht fruchtbar sind. Welcher Bauer würde das tun? Jeder Bauer würde doch sorgfältig mit seinem Saat umgehen und nur es dort ausstreuen, wo es Frucht bringen wird. Kein Bauer würde doch auf die Gedanke kommen, um Saat aufzustreuen auf Bodenarten, wo es gar keine Frucht tragen wird. Aber ist das nicht die Gnade Gottes? Jesus ist für die ganze Welt gestorben und für die ganze Welt auferstanden. Aber wie viele Christen folgen ihm nach? Oder wie viele Menschen folgen ihm nach? Wie viele Menschen sind Christ? Hier werden vier Arten vom Boden beschrieben. Und man würde davon ausgehen, als erster wurde der Boden beschrieben, wo es Frucht bringt, wo es Sinn gemacht hat, dort Saat auszustreuen. Aber diese Geschichte fängt an bei dem Bodenart, wo es am wenigsten Frucht bringt oder sogar gar nicht. Wenn man diese Geschichte schnell liest, dann könnte man schließen, ach, da war ein bisschen Wind, vielleicht war der Bauer in Holland gerade unterwegs, wo es mehr Wind gibt als hier und das Saat hat sich verweht und ist unglücklicherweise auf Bodenarten gekommen, wo es keine Frucht bringen kann. Es war ein Fehler, es war aus Versehen. Aber wenn man die Geschichte gut liest, dann kann man das nicht lesen, dann kann man das nicht so verstehen. Es war mit Absicht, dass das Saat aus unterschiedlichen Bodenarten ausgestreut wurde. Ich möchte euch ermutigen an diesem Abend, um zurückzudenken an wie ihr zum Glauben gekommen seid. Ich habe für mich auch zurückgeschaut in meinem Leben und ich habe festgestellt, die Gnade Gottes wurde in meinem Leben ausgestreut. Aber ich war nicht immer von Anfang an empfänglich dafür. Es brauchte eine Weile, bis meine Bodenart sozusagen fruchtbar wurde für das Saat Gottes, für die Gnade Gottes. Meine Eltern, als ich noch klein war, haben mir ins Bett gebracht und mir eine Bibelgeschichte vorgelesen. Und wie oft war ich froh, dass sie noch eine Bibelgeschichte gelesen haben und ich noch nicht schlafen gehen musste. Aber ich habe mich auch gefragt, wie oft haben meine Eltern sich gefragt, hat der Gideon schon verstanden, was wir da lesen? Versteht er schon, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, damit er auch ein neues Leben bekommen kann? Ich war in der Sonntagsschule und Leute haben auf dem Gottesdienst verzichtet, um die Kinder zu unterrichten im Glauben. Wir haben gespielt und gemalt und gebastelt und uns war nicht immer von Anfang an bewusst, was genau da gelehrt wurde. Wir haben es nicht von Anfang an immer direkt verstanden. Und ich frage mich, wie oft die Sonntagsschulleiter und Leiterinnen gefragt haben, verstehen die Kinder schon? Saat wurde ausgestreut, Gnade wurde ausgestreut, aber der Boden war nicht immer fruchtbar. Ich denke auch an einen Lehrer in der Grundschule, wo ich war. Ich war in einer christlichen Grundschule und da war ein Lehrer, der hatte eine große Kiste in seinem Klassenzimmer. Und immer wieder holte eine ganz große Zeichnung daraus und stellte die vor die Tafel und fing an, eine Bibelgeschichte zu erzählen. Es waren Zeichnungen von Bibelgeschichten. Und sehr lebendig und leidenschaftlich hat er davon erzählt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals ein Kind während des Unterrichts zum Glauben gekommen ist. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Letztens habe ich ein Foto gesehen von Lehrern, die immer noch an dieser Grundschule unterrichten. Und ich dachte, er war schon längst im Ruhestand. Aber ich habe ihn wiedererkannt auf diesem Bild. Und ich habe mich gefragt, wird er immer noch diese Geschichten erzählen? Mit so viel Leidenschaft. Streut er immer noch die Gnade Gottes aus, auch wenn er nicht immer Erfolg sieht oder Wachstum. Ich denke auch an die Kinderfreizeiten und die Jugendfreizeiten, wo ich mitgefahren bin. Hat ein bisschen gedauert, bis ich zum Glauben gekommen war, nicht immer sofort beim ersten Mal. Die Gnade Gottes wird ausgestreut auf unterschiedliche Bodenarten. Das stellt uns die Frage, können wir zurückschauen und sehen, wie Gott seine Gnade ausgestreut hat in unserem Leben, wo wir vielleicht nicht immer sofort und direkt darauf reagiert haben. Vielleicht waren wir nicht immer von Anfang an offen und empfänglich dafür, hat es ein bisschen gedauert. Aber Gott ist dran geblieben. Und letztendlich sitzen wir heute hier im Gottesdienst. Warum würde der Bauer das tun? Saat ausstreuen auf Bodenarten, die gar nicht fruchtbar sind. Warum würde Gott das tun? Warum würde Gott seine Gnade ausstreuen, seinen Sohn sterben lassen für die ganze Welt, obwohl nicht die ganze Welt ihm nachfolgt? Das ist Liebe. Das ist Gnade. Es fällt mir auf, wie oft Christen denken, etwas muss sich lohnen. Wie oft ich Christen sagen höre, ach, weißt du, ich habe schon so oft bei ihm angerufen, jetzt muss er mich mal anrufen. Oder ich habe schon so oft versucht, jetzt muss die andere Person mal machen. Es fällt mir auf, wie oft wir als Christen denken, lohnt sich etwas. Bringt etwas sofort Frucht. Aber ich bin froh, dass Gott nicht so denkt. Ich bin froh, dass Gott dranbleibt und gnädig ist und es immer wieder versucht und es immer wieder versuchen wird. Ich könnte jetzt die Predigt aufhören, dann haben wir eine ermutigende Predigt gehabt über wie Gott immer wieder gnädig zu uns ist und das Saat der Gnade ausstreut auf unterschiedlichen Bodenarten. Aber auf Nachfolger Jesu Christi sind wir berufen, ihn nachzufolgen und zu sein, so wie er ist. Und da stellt sich die Frage, streuen wir Saat der Gnade aus auf Bodenarten, die, so wie es aussieht, nicht fruchtbar sind? Investieren wir in Sachen, wovon wir wissen oder wovon wir denken, es lohnt sich nicht. Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn wir nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr hoffen, dann lieben wir auch nicht mehr. Wenn wir nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr hoffen, dann lieben wir auch nicht mehr. Und ihr könnt vielleicht denken, naja, das ist noch ein junger Prediger, der hat noch kaum was vom Leben gesehen, das ist eine theoretische Predigt für ihn, er weiß kaum, worüber er redet. Aber es gibt Situationen auch in meinem Leben, wo ich ganz bewusst entscheiden muss, ich streue da Saat der Gnade aus, auch wenn es so aussieht, als ob es sich nicht lohnt. Und ich verstehe nur allzu gut die Versuchung, nicht mehr zu glauben, nicht mehr zu hoffen und nicht mehr lieb zu haben, denn dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Wie viele Situationen gibt es nicht, wo man denkt, weißt du was, ich versuche es noch nicht mal, ich bete auch gar nicht mehr dafür, ich glaube nicht mehr darin, ich hoffe nicht mehr darauf, und dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Es gibt ganz praktisch ein Beispiel aus meinem Umfeld, wo eine Person eine andere Person sehr verletzt hat und damit auch andere Personen wiederum verletzt hat. Und ich weiß nicht, ob diese Beziehung jemals wiederhergestellt wird. Ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, die Versuchung ist sehr groß, gar nicht mehr dafür zu beten, gar nicht mehr zu glauben und zu hoffen. Denn wie gesagt, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Wenn man betet, wenn man daran glaubt, wenn man hofft und es passiert nicht, ist man enttäuscht. Aber ich glaube, wir sind als Christen berufen, zu glauben, zu hoffen und damit zu lieben. Es gibt Menschen in der Gemeinde, man betet schon jahrelang für sie, dass sie eine Abhängigkeit loswerden oder andere schlechte Lebensgewohnheiten ablegen. Die Versuchung ist groß, aufzugeben, zu sagen, weißt du was? Sonst werde ich zu enttäuscht. Aber wir sind berufen, aus Christen zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Ich habe meine Predigt angefangen mit einigen Versen aus 1. Korinther 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich möchte abschließen mit ein paar andere Verse aus demselben Kapitel, ab Vers 4. Dort heißt es, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Das ist die Liebe Gottes, die hier beschrieben wird. Das ist heilige Liebe, perfekte Liebe. Und wir sind berufen, als Nachfolger Jesu Christi, uns danach auszustrecken, diese Liebe in uns zu haben. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen nicht Sachen mit dem Mantel der Liebe bedecken, Sachen nicht ansprechen. Liebe darf Worte der Wahrheit sprechen. Aber Liebe darf auch glauben, hoffen und lieb haben. Ich weiß nicht, welche Situation ihr heute mit euch mitträgt. Vielleicht sind es Situationen, wofür ihr aufgehört habt zu beten, da ihr die Hoffnung verloren habt. Ich möchte euch einladen, wieder anzufangen, dafür zu beten. Zu glauben, zu hoffen, zu lieben. Es ist der Weg, wozu Jesus uns beruft. Aber immer wenn Jesus uns beruft, befähigt er uns auch. Er schickt uns nicht ins Leben mit einer Berufung, die wir niemals leben könnten, sondern er befähigt uns zu der Berufung, die er uns gibt. Und so bete ich weiter jeden Tag für die Situation in meinem Umfeld, wovon ich gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob es jemals gut kommen wird. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was meine Berufung ist. Zu glauben, zu hoffen und zu lieben. So gnädig als Gott zu uns gewesen ist, so gnädig sollten wir auch für andere sein. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.